Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt – eine Agenda. Sie hören den Vortrag Big Data – neue Geschäftsmodelle für die Future Internet Economy von Prof. Dr. Peter Buxmann, Technische Universität Darmstadt, vom 2. Oktober 2015.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen so einige Einblicke aus unseren Forschungsarbeiten geben zu dürfen, rund um den Bereich Digitalisierung, rund um den Bereich Big Data und die Geschäftsmodelle. Vielleicht noch zwei Worte so zur Ausrichtung des Lehrstuhls. Was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet, so eine Art USP, ist, dass wir versuchen, die Themen, die im Moment so im Bereich IT-Wirtschaft existieren, nehmen wir mal das Beispiel Cloud Computing, dass wir das aus zwei Perspektiven betrachten, dass wir einmal sagen, okay, wie sieht denn das jetzt aus Sicht von Nutzern, von Anwendern? Und dass wir aber auf der anderen Seite auch sagen, wie sieht es aus Anbietersicht aus, also was sind die Geschäftsmodelle? Und das ist eigentlich ganz lustig, das können Sie für solche Themen machen wie Cloud Computing, das können Sie aber auch im Bereich der Themen machen wie Security oder Privacy beispielsweise. Ich denke, viele, viele Anbieter haben mittlerweile verstanden oder sind dabei zu verstehen, dass sie eben sagen, okay, wir müssen auch zumindest nach außen signalisieren, dass wir Privacy der Nutzer eben sehr, sehr ernst nehmen, weil sie letztendlich befürchten, an der anderen Stelle eben Kunden zu verlieren. Also diese Anwender-Anbieter-Perspektive, die wird sich hier auch ein Stück weit in diesem Vortrag niederschlagen. Sie sehen hier auf der nächsten Folie die Agenda, die ich, wenn Sie gestatten, ganz kleines bisschen abwandeln werde. Ich werde starten mit der Digitalisierung der Wirtschaft, bleibt alles anders. Eine Menge von empirischen Daten haben wir da gesammelt. Im Bereich Digitalisierung der Wirtschaft. Das ist ja sozusagen ein Schlagwort. Manche sagen, es ist ein Buzzword, was seit einiger Zeit durch die Presse geht. Und was wir hier in dem Kontext gemacht haben, in Kooperation mit dem von Ihnen angesprochenen House of IT, das ist also praktisch eine Organisation, die in Darmstadt sitzt, die versucht, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft rund um das Thema Digitalisierung an einen Tisch zu bringen. Und es ist auch in gewisser Weise so eine hessische Spezialität, in Anführungszeichen, dass solche Houses oft gegründet worden sind. Es gibt ein House of Finance in Frankfurt, logisch, dass es in Frankfurt sitzt. Es gibt ein House of Logistics, das am Flughafen sitzt, das ist auch halbwegs logisch. House of IT ist in Darmstadt und dann wird es demnächst noch ein House of Energy und ein House of Pharma geben. Und da haben wir gesagt, wir wollen mal, und das ist vielleicht das Besondere an der Studie, wirklich mal mit Führungskräften sprechen. Und gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, die bei mir promoviert, Nihal Islam, haben wir insgesamt 40 solche Expertengespräche geführt, wobei der Hauptteil davon in der Wirtschaft, und zwar auf der ersten Führungsebene, durchgeführt worden ist. Und da ging es eben um Fragestellungen, die Sie hier auch sehen auf dem Slide. Welche Digitalisierungsprojekte laufen denn zurzeit? Welche Programme? Wie erfolgt das Management der digitalen Transformation? Und wir haben mal versucht, so eine erste SWOT-Analyse aufzustellen. Und SWOT-Analyse in dem Sinne heißt, wo sehen eigentlich die Unternehmen ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Opportunities und ihre Bedrohungen im Hinblick auf die digitale Transformation. Das war sozusagen die Agenda, die wir uns hier vorgenommen hatten. Und zunächst mal haben wir über Projekte gesprochen. Und was uns da klar geworden ist, ist, dass es verschiedene Typen von Projekten gibt, die wir mal eingeteilt haben in einerseits Effizienzprojekte, haben wir die mal genannt. Und da geht es darum, dass wir beispielsweise Kosten sparen, dass wir irgendwelche Prozesse beschleunigen. Und ich sage es mal salopp, eigentlich Dinge, die jetzt nicht so richtig super neu sind. Seitdem es IT gibt, gibt es SAP-Integrationsprojekte, gibt es EDI-Projekte. Und da geht es eigentlich darum, letztendlich Kosten zu sparen, Zeit zu sparen. Und an der Stelle würde ich sagen, ist Digitalisierung vielleicht auch ein Stück weit ein Buzzword. Deswegen habe ich mal gesagt hier, Digitalisierung der Wirtschaft bleibt alles. Das andere Typus von Projekten, der ist spannender. Nämlich innovative Projekte in Richtung Erweiterung, des Geschäftsmodells. Und hier würde ich sagen, ändert sich was. Insofern Digitalisierung der Wirtschaft bleibt alles anders. Und da haben wir mit den Entscheidungsträgern über eine Vielzahl von Projekten gesprochen. Und das, was mit Abstand am meisten genannt worden ist, ist das, was Sie rechts oben sehen, neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Also das ist ein Bereich, der die Wirtschaft sehr beschäftigt. wie baue ich aus vorhandenen Daten neue Geschäftsmodelle? Und da geht es jetzt wohlgemerkt nicht um Unternehmen wie Google, wie Facebook, wo man ja sagen könnte, deren Primärzweck ist es ja eigentlich, aus Daten in irgendeiner Form Geld zu verdienen, sondern da geht es um andere Unternehmen wie beispielsweise Banken, wie Infrastrukturanbieter, Deutsche Bahn, Flughafen etc. pp. Und da habe ich jetzt einfach mal zwei Statements aus diesen Interviews herausgegriffen. Zum einen hier links oben eingeblendet, aus dem Hause der Deutschen Bank. Daten haben einen ökonomischen Wert, dies ist uns bewusst. Wir würden daher gerne aus unseren bestehenden Kundendaten neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und wenn Sie sich dann auch nochmal angucken, diese Zweiteilung, die wir hatten, eigentlich Effizienzprojekte, wo ich sagen würde, gut, das gab es eigentlich schon. Und diese innovativen Geschäftsmodellerweiterungsprojekte, wo ich sagen würde, das ist was Neues. Hier zu der Einschätzung aus dem Hause der Lufthansa. Der Schwerpunkt bei unseren Digitalisierungsprojekten liegt deutlich auf der Kundenseite und auf der Differenzierung am Markt und nicht in dem Bereich, dass ich durch Integration von irgendwelchen heterogenen IT-Systemen letztendlich Medienbrüche vermeide und da irgendwelche Kosten einsparen kann. Dieses ganze Thema datenbasierte Geschäftsmodelle werde ich dann in dem zweiten Teil meines Vortrags noch näher eingehen. Jetzt zunächst mal zu Digitalisierungsprogrammen, die es in der Wirtschaft gibt, die wir gefunden haben. Und da habe ich Ihnen auf die folgende Folie mal vier Beispiele von Unternehmen draufgeführt, aufgestellt. Deutsche Lufthansa, die sagt, wir haben eine neue strategische Ausrichtung und hierfür 7 Aktionsfelder definiert, um First Choice in Aviation zu werden. Das ist sozusagen die Idee und da haben Sie insgesamt auch 2 von diesen 7 Aktionsfeldern haben mit Digitalisierung entsprechend zu tun. Die Deutsche Bank sagt, es werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren zusätzlich bis zu 1 Milliarde Euro für das ganze Thema Digitalisierung bereitgestellt. Und insbesondere sind die interessiert an diesem Thema neue Geschäftsmodelle, wie ich es eben schon kurz dargestellt hatte. Deutsche Bahn, große konzernweite Digitalisierungsstrategie wurde ausgerufen, treibt die Digitalisierung mit 150 Projekten voran. Und die R&V-Versicherung hat eine große Initiative Web-Erfolg aufgestellt, um eben das Thema Digitalisierung auch in dem Versicherungsbereich voranzubringen. Ja, und so aus Management-Perspektive, das war das, was die Leute, die Entscheidungsträger praktisch sehr heftig berührt hat, war die Frage, wer macht denn das? Ja, also wenn ich so ein Programm habe mit 150 Projekten zur Digitalisierung, wer leitet denn das, wer managt denn das, wie funktioniert denn das? Und im Grunde genommen haben wir so auf dieser Basis diskutiert, dass wir gesagt haben, okay, das könnte natürlich der CEO oder mit dem Gesamtvorstand sein, das könnte der CIO sein, der CDO, der Chief Digital Officer oder eben die Fachabteilung. Und es war keine ganz einhellige Meinung zu finden, aber es konvergierte dann doch relativ stark in die Richtung, dass wenn man so eine Digitalisierungsstrategie aufsetzt, dass das eigentlich vom CEO kommen sollte. Und hierzu ein paar Statements. Der Treibende muss der CEO sein. Warum? Weil es darum geht, neue digitale Geschäftsmodelle zu kreieren. Eine Aussage von Karl-Heinz Streibig, Vorstandsvorsitzender der Software AG. Oder hier noch einige andere Statements. Das MIT hier unten, the Digital Agenda, is led from the top. Oder eine Aussage wie hier, wie Sie hier sehen, für den Bereich Digitalisierung haben wir einen Chief Digital Officer ernannt. Diese Aussage kam auch aus dem Hause der Deutschen Bank jetzt und sagen wir mal, konsequenterweise ist dieser CDO eben auch auf Vorstandsebene angesiedelt. Eine andere Aussage, wo ich die Freigabe nicht bekommen habe, deswegen darf ich jetzt nicht sagen, wer es gesagt hat, aber ich darf das Statement bringen. Bremsende Instanzen sind häufig die Fachabteilungen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man relativ einfach nachvollziehen kann. Wenn es solche dramatischen Veränderungen gibt, wie die Digitalisierung jetzt, dann gibt es bei jeder Veränderung gibt's Gewinner und Verlierer. Die Leute, und das müssen nicht die Fachabteilungen sein, aber in dem Haus war es einfach so, die vermuten oder befürchten, zu den Verlierern eher zu gehören, die sind natürlich die, die da eher so ein bisschen skeptisch sind. Wo sehen die Führungskräfte die eigenen Stärken, Schwächen, Opportunities und Threats, wenn es um die Frage geht, wie bringe ich denn die digitale Transformation in den Unternehmen voran. Ich beginne mal hier mit den Stärken. Was unter anderem genannt worden sind funktionierende analoge Businessmodelle. Also dass das funktioniert, was eben existiert. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, das ist auch ein bisschen eine gefährliche Einschätzung. Ne? So nach dem Motto, wenn ich mich dann lange auf meinen Lorbeeren ausruhe, kann das irgendwann vielleicht auch mal sehr teuer werden. Was relativ häufig kam, war Marke, Vertrauen der Kunden zum Anbieter. Es wurde häufig genannt, wir haben eine solide IT-Ausstattung. Das gibt uns erstmal eine ganz gescheite Grundlage dafür, entsprechend weiterzumachen bei der digitalen Transformation. Und auch Offenheit und Bewusstheit für den digitalen Wandel. Und hierzu ein Statement, was ich ganz passend fand. Eine Stärke ist, eine offene Kultur zu haben, wo man die Dinge in Frage stellt, auch ein bisschen paranoid zu sein. Ich glaube, ich brauche die Beispiele nicht zu wiederholen. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo andere Anbieter etablierte Industrien gefährden, ob das die Automobilindustrie ist, durch Google, durch Apple. Oder auch vielleicht mal ein Beispiel von einem kleineren Unternehmen. Dann höre ich mit den Beispielen auch auf. Das ist ein Farbhersteller, so ein mittelgroßer, der einfach sagt, okay, wenn die entsprechende Software dann da ist, um Birnen zu steuern und dann die Wände in der jeweils richtigen Farbe zum richtigen Zeitpunkt zu beleuchten, ist es auch für einen Farbhersteller beispielsweise dann eine entsprechende, ich sage es mal in Anführungszeichen, freundliche Herausforderung. Ne? Da braucht man dann schon eine gute Idee, was man dann tut. Schwächen. Wo sehen die Unternehmen ihre Schwächen? Einmal am häufigsten kam Belegschaft, fehlende Digital Natives. Silvernecks ist recht häufig gefallen. Wörtliches Statement, schwierig sind Diskussionen mit den Silvernecks, also mit denen, die komplett offline sind. Ne? Das ist natürlich, muss nicht ein Vorteil sein. Chancen hier nochmal, ich komme gleich darauf zu sprechen, neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Und was ich sehr interessant fand, und das hat bei uns jetzt auch tatsächlich gleich ein Forschungsprojekt ausgelöst, war, dass mehrere Unternehmen unabhängig voneinander gesagt haben, wir wollen zukünftig innovativer werden, und zwar dadurch, dass wir mit Startups kooperieren. Das hat mich insofern, fand ich super interessant. Wir haben an der TU Darmstadt ein Gründungszentrum, das nennt sich Hiest, wo es eben um die Unterstützung von Startups geht, das ich leite. Und da war jetzt auch die Deutsche Bank bei uns, und da war Merck bei uns, die gesagt haben, okay, wir wollen näher mit euren Startups zusammenarbeiten, weil wir eben denken, dass wir da besseres, innovatives Arbeiten lernen. Und auch da haben wir jetzt eine Dissertation aufgesetzt, so nach dem Motto, um diese Zusammenarbeit zwischen etablierten Companies und Startups im Digitalbereich näher zu untersuchen. Genau, das war das, was ich eben im Wesentlichen gesagt hatte. Bedrohungen, vielleicht nicht ganz so überraschend, Schnelligkeit, gerade in etablierten Großunternehmen, und eben auch die Bedrohung durch Konkurrenten à la PayPal im Bankenbereich, à la Google, à la Apple, Amazon, wie wir sie hier ja auch im Rahmen der Veranstaltung schon diskutiert hatten. Also eine Chance, neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Und auf diese neuen datenbasierten Geschäftsmodelle möchte ich jetzt hier näher eingehen, nachdem ich die Folien zum Bereich Cloud Computing erfolgreich hier geskippt habe. Aber ist aber gleich soweit. Da sind wir. Datenbasierte Geschäftsmodelle, meine Damen und Herren. Privacy als Erfolgsfaktor. Also was steht erstmal dahinter, hinter den ganzen datenbasierten Geschäftsmodellen? Wir kennen das und haben es hier diskutiert, deswegen gleich auch ein paar Zahlen hier zu dem Thema. Dass Firmen wie Facebook, wie Google, aber auch andere letztendlich mit den Daten der Nutzer Geld verdienen. Also dass Daten praktisch so eine Art neue Währungseinheit sind. Das ist ja auch schon wieder fast eine Binse, ne? mit der neuen Währungseinheit. Die Frage lautet nun, was sind diese Daten wert? Und auf der nächsten Folie kommt die ultimative Antwort auf die Frage, ist völlig klar. Die Antwort lautet nicht 42, die Antwort lautet 8,12 Euro sind die Daten wert. Also ziemlich präzise. Was ist dahinter? Das ist ein kleines Tool, steckt dahinter, was die Sicherheitsfirma AVG angeboten hat oder anbietet, wo sie diesem Tool Zugriff auf ihren Facebook-Account geben. Und dieses Tool rechnet auf die Kommastelle genau aus, wie viel Umsatz Facebook mit ihren Daten macht. Und in meinem Fall ist das 8,12 Euro. Wir haben das mal gemeinsam mit allen meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Und Sie ahnen schon, was rausgekommen ist. Ja. Ich war das absolute Schlusslicht. Ja. Aber da war der Vorletzte nicht mit 9 oder irgendwie sowas, sondern das ging 50 plus. Kann ich mich hier bewegen? Nee, kann ich schlecht. Ne? Also dann bleibe ich hier stehen. Also warum? Warum bin ich da nichts wert? Also 14 gefällt mir pro Monat, ist nicht so gut. Null Beiträge pro Monat ist ganz schlecht und null Fotos pro Monat ist auch ganz schlecht. 145 Freunde ist deutlich unter dem Facebook-Durchschnitt. Ich bin deutlich zu alt, ja, die besten Werte kriegen Sie da irgendwie so zwischen 20 und 30 und ich bin ein Mann. Ja, also es ist, man kann zeigen, dass die Profile von Frauen für Facebook beispielsweise viel, viel wertvoller sind, als das bei Männern der Fall ist. Und US-Amerikaner sind auch sehr, sehr viel mehr wert, als das beispielsweise Europäer sind. Ja. Daten als Grundlage von Geschäftsmodellen, wie sehen denn die Nutzer das? Und da habe ich Ihnen mal ein paar empirische Ergebnisse mitgebracht aus unserem Projekt Der Preis des Kostenlosen. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk durchgeführt haben. Und es ging so im Kern um die Fragestellung, wie sehen denn die Nutzerinnen und Nutzer das ganze Thema, wir bezahlen letztendlich mit unseren Daten. Und da haben wir zwei Erhebungen gemacht, die erste in 2012 und die zweite in 2014. Dazwischen lag ja der NSA Prism-Skandal und insgesamt haben wir im Rahmen von so einer passiven Rekrutierung letztlich 3001 Antworten eingesammelt. Kernfrage lautete, finden Sie es in Ordnung, dass Anbieter wie Facebook oder Google Geld mit Nutzerdaten verdienen? Und was hier, hab ich einen Pointer eigentlich irgendwo? Nee, ne? Egal. Also, finden Sie es in Ordnung, dass Anbieter Geld mit Nutzerdaten verdienen? Erstmal ganz interessant, dieses 1 und 2, darüber habe ich noch nie nachgedacht oder das ist mir egal, ist relativ wenig geantwortet worden. Spannend finde ich die 3. Finde ich in Ordnung, weil der Service für mich ja ansonsten kostenlos ist. Da haben im Jahr 2012 haben noch etwa 25%, ist gut, alles gut. Im Jahr 2012 haben dann noch etwa 25% gesagt, ja, das finde ich in Ordnung, ich kriege einen kostenlosen Service, ist für mich in Ordnung, weil ich ja mit Daten bezahle. 2 Jahre später, im Jahr 2014, waren es nur noch 15%, die das gesagt haben, ist für mich in Ordnung. Also das ist runtergegangen in den 2 Jahren, und zwar deutlich. Spannend finde ich auch die Frage, finde ich nicht in Ordnung, aber ich muss mich damit abfinden. Merci, vielen Dank. Ich muss mich damit abfinden. Da hatten 2012 noch 47% gesagt, finde ich in Ordnung, aber ich muss mich damit, finde ich nicht in Ordnung, aber ich muss mich damit abfinden. Und dieser Prozentsatz ist im Jahr 2014 deutlich nach oben gegangen. Also grundsätzlich eine deutlich kritischere Einstellung, also ohne dass ich es jetzt statistisch ganz wissenschaftlich sauber nachweisen kann, weil in der einen Stichprobe und der anderen Stichprobe sind unterschiedliche Leute drin, aber da die N-Größe relativ groß ist, können Sie sich sehr, sehr sicher sein, dass diese Tendenz letztendlich so ist. Wenn Sie das nun, diese Statistik praktisch zerteilen im Hinblick auf das Alter der Befragten, da kommt im Wesentlichen Folgendes raus. Insbesondere diejenigen, die konsequent sind, also das wäre der Anfangspunkt 6, finde ich nicht in Ordnung, deswegen nutze ich solche Dienste auch nicht. Können Sie sich vorstellen, das sind eher die Älteren, und zwar die 55 plus X, die sagen, okay, Datenkrake will ich nicht, deswegen nutze ich es auch nicht. Die Jüngeren können sich logischerweise kaum leisten, entsprechend auszusteigen, obwohl es auch viele Jüngere gibt, die sagen, nee, finde ich eigentlich nicht in Ordnung, aber man verpasst zu viel, wenn man nicht auf Facebook ist. Und das meine ich gar nicht ironisch, ist es tatsächlich so, wenn sie 20 oder irgendwie sowas sind, dann verpassen sie einfach zu viel, wenn sie dort nicht entsprechend online sind. Also die Nutzer sind nicht so richtig glücklich mit dem, was passiert. Was könnte denn ein Ausweg sein? Also ein Ausweg könnte ja sein, dass man darüber nachdenkt, dass die Anbieter vielleicht auch Geschäftsmodelle kreieren, wo sie Geld verlangen, ja, für die Nutzung eines solchen sozialen Netzwerkes und dafür aber die komplette Privatsphäre zusichern. Zu dem Thema gibt es ich habe das jetzt nicht auf den Folien drauf, aber zu dem Thema gibt es eine Menge von Studien, die zeigen, dass es eine solche Zahlungsbereitschaft per se erstmal gibt. Also 5 Euro im Monat für so ein privatsphärenfreundliches soziales Netzwerk à la Facebook, sagen die Leute, ist okay. Diese Umfragen haben jedoch ein methodisches, größeres Manko, würde ich mal sagen. Denn alle diese Umfragen, die direkt fragen, wir haben ja auch Leute aus dem Marketingbereich hier, wenn ich sie direkt frage, wie viel sind sie denn bereit dafür zu zahlen, für so ein privacy-freundliches Netzwerk, dann sitzen sie da, ja, denke ich mal drüber nach, schreibe ich mal eine Zahl hin, 5, ja, oder meinetwegen auch 10, ja. Das ist aber völlig folgenlos, ja, weil es eine rein hypothetische Frage ist. Und die Marketingforschung weiß, dass in so einem Fall die Zahlungsbereitschaften immer klar überschätzt werden. Das hat jetzt gar nichts mit Privacy zu tun. Ganz generell, ja, für was Tolles würde ich schon viel Geld ausgeben. Ein ganz spannendes Experiment, was, glaube ich, viel bessere Einsichten liefert, hat Alejandro Acquisti von der Carnegie Mellon University durchgeführt. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt ohne Folien noch so ungefähr hin. Also der hat mit 2 Kollegen vorm Einkaufszentrum Gutscheine verteilt. Und nehmen wir mal Ihre Gruppe auf der linken Seite, hat er jedem einen Gutschein in Höhe von 10 Euro in die Hand gedrückt. Und kann sagen, okay, und damit können Sie jetzt shoppen gehen. Der anderen Gruppe hat einen Gutschein im Wert von 12 Euro in die Hand gedrückt und hat auch gesagt, ihr könnt damit jetzt shoppen gehen, aber Name und Einkaufsverhalten werden überwacht. Das war das Grundsetting von diesem Experiment. Dann hat er, fangen wir mal hier an, würde er Ihre Gruppe informiert haben. Übrigens, es gibt auch einen 10-Euro-Gutschein, ja, da wird aber das Einkaufsverhalten nicht überwacht. Wollt ihr wechseln? Und da, die Zahl habe ich jetzt noch glücklicherweise im Kopf, haben 9% gesagt, ja, sie würden wechseln. Und entsprechend die anderen 91 haben gesagt, sie bleiben letztendlich dabei. Das Gleiche wurde dann gemacht bei der Gruppe mit dem 10-Euro-Gutschein. Nach dem Motto, möchten Sie vielleicht stattdessen lieber den 12-Euro-Gutschein haben, dann wird aber Ihr Einkaufsverhalten überwacht. Da ist dann mehr als die Hälfte rübergesprungen. Also es war nicht ganz so, dass 90% sozusagen gesagt haben, ich behalte lieber meine 2 Euro. Aber die Grundtendenz ist ganz klar, also den Befragten war an der Stelle das Thema Privatsphäre letztendlich keine 2 Euro wert. Und das ist natürlich... Und diese Art von Experimenten, die bringen uns natürlich deutlich weiter in der richtigen Bewertung im Hinblick auf die Frage, wie viel ist den Menschen denn Privacy wert? Ein ganz wichtiger Theorieansatz zu dieser Frage, was ist den Menschen ihre Privacy denn wirklich wert? Ne? Also hier sagen sie ja mehr oder weniger, nee, wir wollen das eigentlich alles nicht, ist das sogenannte Privacy-Paradoxon. Hinter dem Privacy-Paradoxon steckt praktisch Folgendes, wenn man hier am Bodensee oder in Darmstadt oder in München, Berlin, sonst wo die Leute befragen würde, wie wichtig ist Ihnen denn das Thema Privatsphäre? Dann sagen alle, wow, ja, also viel wichtiger geht es eigentlich gar nicht mehr, also direkt nach Essen und Trinken wahrscheinlich, so ungefähr. Wenn man sich dann aber mal letztendlich anschaut, wie sich die Leute wirklich unterhalten, werden E-Mails verschlüsselt, wird es nicht gemacht, werden unsichere Webseiten angesurft, dann können Sie dann einen riesigen Gap beobachten zwischen dem, was Anspruch an sich selbst ist oder was man gern über sich kommuniziert und wie das tatsächliche Verhalten eigentlich ist. Und ein schönes aktuelles Beispiel für die Existenz dieses Privacy-Paradoxons, finde ich, sind die neuen Datenschutzrichtlinien von Facebook. Die sind Anfang dieses Jahres, sind die in Kraft getreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Zustimmung durch Einloggen einfach. Ne? Ich glaube, man hat sich einfach eingeloggt mit seinem Account und schon waren sie in Kraft. Und das ist ja schon einschneidend, was da passiert ist. Also Facebook hat sich auf diese Weise das Recht gesichert, zu beobachten, welche Apps sie nutzen, wo sie sich aufhalten und insbesondere, welche Webseiten sie besucht haben. Also komplettes Tracking der besuchten Websites, das sind nun Informationen, die Facebook ja, sozusagen durch die Einwilligung jetzt entsprechend nutzen darf. Finde ich ein spannendes Beispiel zum Thema Privacy-Paradoxon, weil mir ist nicht bekannt, dass an der Stelle viele Nutzer ihren Facebook-Account aufgekündigt hätten. So ähnlich wie das war, als Facebook WhatsApp übernommen hatte, da gab es auch einen gewissen Aufschrei, das kann nicht sein, aber es sind unheimlich wenige letztendlich zu alternativen Anbietern wie Threema gewechselt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel für dieses Privacy-Paradoxon einfach. Wie sieht das in der Unternehmenswelt aus? Wir hatten ja gezeigt in dieser initialen Digitalisierungsuntersuchung, dass in dem Thema neue datenbasierten Geschäftsmodelle, dass dort eine große Chance gesehen wird. Adrian Engelbrecht, ein Mitarbeiter von mir, hat gemeinsam mit Lündonk hier eine kleine Umfrage gemacht zum Thema datenbasierte Geschäftsmodelle. Und zwar wurde gefragt unter anderem, wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass Ihr Unternehmen in Zukunft datenbasierte Geschäftsmodelle einsetzen wird? Und das sind eben in Anführungszeichen ganz normale Anwenderunternehmen, um die es jetzt geht, wie ich es initial gesagt hatte. Und da haben nun 40% gesagt, dass sie das für sehr wahrscheinlich oder eher für wahrscheinlich erachten, dass sie das zukünftig machen wollen. Hier noch ein Statement dazu aus unseren Experteninterviews mit den Führungskräften. Wir haben eine große Menge an Kundendaten und würden gerne daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Jedoch wissen wir nicht, was wir und wie wir diese verarbeiten dürfen, ohne dass Datenschutzgesetze verletzt werden. Vortrag von Herrn Heckmann hier, passt ja hervorragend. Oder auch ein Statement aus dem Startup-Bereich. Strenge Datenschutzgesetze, und das haben einige der befragten Startups gesagt, strengere Datenschutzgesetze sind hinderlich für den Erfolg unseres Geschäftsmodells. So nach dem Motto, auch hier wissen wir nicht so genau, was wir eigentlich dürfen und wie ist das denn letztendlich mit den AGBs. Also auch dieser Trade-off, den wir hier eigentlich auch schon den ganzen Vormittag hatten. Das gefällt mir auch sehr gut an der Veranstaltung, dass wir einerseits sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Verbraucher geschützt werden, aber eben auch verhindern, dass innovative Datengeschäftsmodelle verhindert werden sozusagen. Diese Balance ist, glaube ich, unheimlich schwierig, aber unheimlich wichtig, wie ich denke. Ja, und was behindert aus Sicht der Unternehmen denn die Entwicklung von solchen neuen, innovativen und datenbasierten Geschäftsmodellen? Und dann haben wir Ihnen so eine Liste gegeben, die ich jetzt gar nicht aufzeigen muss. Einfach hier die beiden mit Abstand am häufigsten genannten. Das sind die schon kurz angesprochenen rechtlichen Einschränkungen einerseits und eben die Privacy-Bedenken der Kunden andererseits. Und das mit den Privacy-Bedenken der Kunden andererseits ist so zu verstehen, stellen Sie sich vor, ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, nehme ich jetzt mal als Beispiel, sammelt Daten ihrer Kunden, und das sind eine Menge von Daten, wo sind die Kunden, an welchen Bahnsteigen bewegen sie sich. Da kann man sich ja, glaube ich, relativ einfach vorstellen, dass man dort auch Geschäftsmodelle daraus ableiten kann, wenn man dieses Wissen letztendlich hat, wie man die Services der Kunden verbessert, wie man sie vielleicht an die richtigen Orte lenkt. Da gibt es sicherlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Aber ich würde auch jedem Unternehmen anraten, an der Stelle extrem vorsichtig zu sein, weil das könnte natürlich oder wird bei vielen Kunden auch entsprechend erstmal sauer aufstoßen. Da gibt es nämlich Reflexe. Ja, da hat man, warum will das Unternehmen X eigentlich meinen Aufenthaltsort haben? Ja, das sind so ein anderer Doktorand von mir, Jim Gerlach, arbeitet an diesem Thema, so stereotypes Denken so ein Stück weit, ne, dass häufig dann vielleicht auch gar kein richtig rationales Kalkül aufgestellt wird, wie man das vielleicht so als Kosten-Nutzen-Analyse sich überlegen würde, sondern dass irgendwie so ein Stereotyp da ist, so ein Gedanke, oh nee, warum soll ich denn? Das kann natürlich für so ein Unternehmen auch schwer nach hinten losgehen. Und man kann da auf diese Weise auch relativ schnell Vertrauen verspielen. Also ich finde es zwar spannend, das ist einer unserer Forschungsprojekte, dieses Thema datenbasierte Geschäftsmodelle, wie kann man mit Daten Geld verdienen, aber trotzdem würde ich keinem Unternehmen raten, da jetzt erstmal so blauäugig und naiv reinzugehen, nach dem Motto, mach mal. Das kann mit hohen Kosten verbunden sein. Also rechtliche Einschränkungen, Privacy-Bedenken der Kunden, so als zwei hemmende Faktoren letztendlich für die Umsetzung solcher datenbasierten Geschäftsmodelle. Was diese Folie zeigen soll, ist so aus Anbietersicht, wäre so eine Quintessenz, dass man die Datensammelei aus Sicht des Anbieters, wohlgemerkt, aus Sicht der Kunden sowieso, aber auch aus Sicht der Anbieter, nicht übertreiben sollte. Also auf dieser X-Achse ist sozusagen die Intrusiveness des Privatsphäreneingriffs dargestellt. Und die Hypothese lautet, dass es irgendein Optimum gibt, was sicherlich nicht heißt, das Maximum am Daten abzugreifen, weil ab einem bestimmten Punkt des Datenabgreifens ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kunden dicht machen. Das war so ähnlich wie bei dieser Facebook-Folie, wo viel mehr Leute gesagt haben, 2014 im Vergleich zu 2012, ich bin nicht einverstanden damit und spiele auch nicht mehr mit. Das heißt, es gibt hier wahrscheinlich irgend so einen optimalen Punkt, wie viel Daten man optimalerweise, wohlgemerkt aus Anbietersicht, letztendlich sammeln darf. Ja, komme ich zum Ende. Im Grunde genommen ein paar wenige Takeaways hier. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber für Änderung von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe heute hier mehr über das Thema Wirtschaft geredet, aber das gesellschaftliche Thema ist mindestens genauso groß, würde ich mal sagen. Wenn so ein Unternehmen vor der digitalen Transformation steht, ist es in der Regel empfehlenswert, dass diese Programme, die größeren, von der Vorstandsebene, vom CEO getrieben werden. Wir sind auf das Cloud-Thema, sind wir hier jetzt nicht eingegangen. So eine Quintessenz ist die, und da haben wir eine große Parallelität zum Thema Privatsphäre, dass die Cloud-Anbieter, wie wir zeigen konnten, häufig die Security-Sorgen ihrer Nutzer, sowohl der Privatnutzer als auch der Unternehmen, nicht wirklich ernst nehmen. Also zumindest gibt es einen riesigen Gap zwischen der Risikowahrnehmung der Kunden und der Risikowahrnehmung der Anbieter. Und auch da gilt so nach dem Motto, nimm die Sorgen der Kunden ernst, dann wirst du wahrscheinlich mehr Geschäft machen. Genauso wie es im Privatsphärenbereich gilt, nimm die Sorgen der Kunden ernst, sei nicht zu gierig. Und letztendlich besteht diese Aufgabe, eine Aufgabe der Politik darin, und die ist, das ist, ich weiß, ich stehe hier und das ist ganz einfach gesagt und unheimlich schwer umzusetzen, die Möglichkeiten schaffen, dass solche innovativen Geschäftsmodelle entwickelt werden, ohne dass letztendlich die Privatsphäre der Kunden zu stark belastet wird. Und insbesondere, was nicht passieren darf, was ich nicht okay finde, wenn die Nutzer unbewusst Daten preisgeben, wo sie das letztendlich gar nicht wollen. Ja, ganz herzlichen Dank.
Sie hörten Professor Dr. Peter Buxmann, Technische Universität Darmstadt, mit dem Vortrag Big Data – Neue Geschäftsmodelle für die Future Internet Economy. Aufzeichnung vom Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt – eine Agenda. Vom 2. Oktober 2015.